Predige über Matthäus Kapitel 22, Vers 1 bis 14. Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Und Jesus begann und redete wieder zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem König, der seinem Sohn die Hochzeitsfeier rüstete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Geladenen, siehe, ich habe meine Mahlzeit bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie jedoch achteten nicht darauf, sondern gingen hinweg, der eine auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig und sandte seine Heere aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren unwürdig. Darum geht an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste zu betrachten, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid angetan war. Und er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Der aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Viele von uns denken an die Hochzeit des Jahres, die bald bevorsteht. Wenn in England etwas Großes geschieht, viele sind eingeladen. Ich vermute, dass manche Flugreise gebucht ist, dass mancher überlegt, wie viel Kapital er anlegen soll in dieses Hochzeitsgeschenk, in seine Garderobe, die er anzieht für diese Feier. Das ist eine große Sache, die da auf viele zukommt. In unserer Geschichte geht es auch um eine Hochzeit, die ein König veranstaltet für seinen Sohn. Das ist nicht die Hochzeit des Jahres, noch nicht mal die des Jahrhunderts, sondern die der Ewigkeit. Denn dieser König hier ist Gott und sein Sohn ist Jesus. Und die Hochzeit findet eigentlich erst in der Ewigkeit statt. Für uns zumindest. Damals waren die Leute eingeladen. Sie sollten sich diesem Königssohn zuwenden. Das heißt, sie sollten zum Glauben kommen an Jesus. So was Schönes, zu einer Hochzeit eingeladen zu werden. Da erwartet einem Freude, gutes Essen, meistens schöne Unterhaltung. Man trifft festlich gekleidete Leute in guter Stimmung, vielleicht bis auf die Eltern, die aufgeregt sind. Aber sonst ist das schon alles ganz fein. Das Erstaunliche ist, dass die Leute die Einladung nicht annehmen. Die einen gehen zur Arbeit, das heißt auf den, die anderen gehen auf ihren Acker, das heißt zum Besitz. Und bei Lukas steht ja noch, dass manche sagen: Oh, ich habe eine Frau genommen und ich muss zu Hause bleiben. Wir sehen also, es gibt Leute, die lassen sich einladen, aber sie kommen nicht. Warum kommen sie nicht? Weil dem einen die Arbeit wichtiger ist als ein Leben mit Jesus. Dem anderen ist sein Besitz wichtiger, dem dritten ist seine Familie wichtiger. Und von den Letzten heißt es sogar, sie ergriffen die Knechte, misshandelten sie und töteten sie. Es ist erstaunlich, dass gerade von dem Leben mit Jesus oft nicht die negativen Dinge abhalten, sondern die positiven. Wie oft steht am Ende eines Lebens die Aussage, wo jemand sagt, sein Leben war Arbeit. Das könnte man auch bei dem Ende eines Computers sagen, wenn er fertig ist, sein Leben war Arbeit. Das ist keine Aussage über einen Menschen, obwohl wir natürlich alle kräftig arbeiten müssen. Paulus sagte, mein Leben ist Jesus und Sterben ist für mich ein Gewinn. Und dieser Mann hat sehr viel gearbeitet, er war nicht faul. Aber er sagte nicht, dass sein Leben Arbeit wäre, sondern er sagte, mein Leben ist Jesus. Und Sterben ist für mich ein Gewinn, weil ich hinübergehe zu dem, den ich heute schon lieb habe. Es ist erstaunlich, die meisten Menschen werden vom Glauben an Jesus nicht abgehalten durch Verbrechen, sondern durch gute Dinge, durch Arbeit, durch Besitz. Überlegen wir einmal, wie viele von uns, wenn sie zum Beispiel ein Haus bauen, über Jahre hinaus sich die größten Belastungen einhandeln, finanzieller Art, bis sie all das abzahlen, nur um Besitz zu haben, wobei ein Haus sehr schön ist. Ich spreche also nicht gegen ein Haus, sondern weiß, wie schön das ist. Aber wie legen wir uns krumm, um solch eine Sache zu finanzieren? Und wenn wir überlegen, mit welchem Teil des kleinen Fingers wir Gottes Dinge in unserem Leben finanzieren, was da noch übrig bleibt, merkt man schon, wie ungleichgewichtig Dinge verteilt sind. Oder im anderen ist eine Familie der Lebensinhalt. Eine Familie ist ein wunderbares Geschenk Gottes, aber nicht so konstruiert, dass sie unser Lebensinhalt sein soll. Sondern was sollte der Lebensinhalt sein? Der Lebensinhalt hier ist die Einladung zur Hochzeit des Sohnes. Das sieht so aus, dass ich eingeladen bin, mit Christus zu leben. Das Erstaunliche ist, die Leute waren alle berufen. Damals hat man meistens die Gäste zweimal eingeladen. Einmal grundsätzlich, wir laden euch zur Hochzeit ein, da stand noch gar kein Termin fest. Sagt die Leute, prima, wir sind eingeladen, schön. Und wenn dann der Termin feststand, wurden sie zum zweiten Mal eingeladen und sagten, so, jetzt am nächsten Freitag oder Samstag, da ist es soweit, dann kommt. Die Leute haben grundsätzlich sicher gesagt, natürlich, wir sind interessiert, wenn der König einlädt, wer wäre da nicht interessiert? Aber als es soweit war, haben sie es abgelehnt. Ist heute eigentlich genauso. Es gibt so eine internationale religiöse Meinungsumfrage, die in vielen Ländern durchgeführt wird, und eine Frage dort lautet, angenommen es gäbe Gott, wären Sie daran interessiert, ihn persönlich kennenzulernen? Diese Frage wird gewöhnlich so von 75-85% mit Ja beantwortet. Wir wären interessiert, Gott persönlich kennenzulernen. Wenn man diesen interessierten Menschen dann den biblischen Weg beschreibt, Christus kennenzulernen, dadurch, dass sie bereit werden, mit ihm zu reden und ihm ihr Leben anzuvertrauen im Gebet, das heißt zu beten, Herr Jesus Christus, ich möchte mit dir leben, dann ist das Erstaunliche, dass die Leute, die vorher sagten, sie möchten Gott kennenlernen, bereit sind, mit uns darüber zu sprechen, aber nur ganz selten bereit sind, Christus ihr Leben anzuvertrauen. Das heißt, sie haben gerade noch gesagt, eben, wir wären interessiert, ihn persönlich kennenzulernen. Und jetzt wird ihnen der Weg beschrieben, wie sie ihn persönlich kennenlernen können, dadurch, dass sie Christus ihr Leben anvertrauen. Und da sagen sie, das kann ich so im Moment noch nicht tun. Und damit ist die Sache meistens erledigt. Wir sehen genau denselben Vorgang. Leute, die eigentlich sagen, ja, ja, doch, prima, das ist schön, sagen dann schließlich, nein, danke. Und das ist schade, denn es führt uns, jeden, der das tut, persönlich an dem Sinn seines Lebens vorbei. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, uns einladen zu lassen, mit Christus zu leben. Manche von uns kennen dieses Zitat von Dag Hammarskjöld, der sagte, in dem Augenblick, in dem ich Gott meine Hand gab und Ja sagte zu ihm, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Es ist klar, wenn ich Christus kennenlerne, weiß ich, dass ich jetzt mit Gott und für ihn lebe. Deshalb muss man nicht Pfarrer sein, das kann man in jedem Beruf und letztlich auch in jeder Umgebung tun. Damals wurde also die Einladung abgelehnt. Das ist auch heute leider oft noch der Fall. Die erst Eingeladenen waren die aus dem Volk Israel. Die sollten an Jesus glauben und die haben das rundweg abgelehnt und gesagt, Jesus, du bist nicht der, auf den wir warten. Wir warten auf einen anderen. Deshalb gibt es heute noch fromme Juden, die in Israel leben, aber ihren eigenen Staat ablehnen, weil sie sagen, wenn der Messias kommt, wird er diesen Staat gründen. Und da der noch nicht gekommen ist, warten wir noch. Das heißt, sie haben nicht begriffen, dass sie eingeladen sind, zu Jesus zu kommen im Glauben. Das Erstaunliche ist, dass nicht nur Besitz, Arbeit und Familie abhalten von einem Leben mit Jesus, sondern dass da einige Leute die Boten totgeschlagen haben. Es ist erstaunlich, wie kommt es, dass Leute plötzlich Hass haben auf Gott? Ich denke, wir vor ein paar Jahren standen wir da in Frankfurt mal in der Hauptwache und haben Lieder gesungen von Jesus und mit Leuten gesprochen über ihn. Und da ging so ein Mann mit so einem Aktenköfferchen unter dem Arm vorbei, wahrscheinlich kam der gerade von der Arbeit. Und als der hörte, dass da der Name Jesus in den Liedern auftauchte, da ist er förmlich explodiert wie eine Bombe. Fing da an rumzuschreien, auf der ganzen Hauptwache, so ein ganz normaler Mann. Das heißt, aus ihm sprudelte ein Hass hervor. Und das kann nicht nur in der Hauptwache begegnen, auch in Obertshausen. Dass Eltern, die feststellen, dass ihre Tochter oder ihr Sohn in der Bibel liest, sagen, hör mal, hast du nichts Besseres zu tun? Wenn sie in den Jugendkreis gehen, wolltest du nicht lieber mal in der Diskothek gehen? Dass sie also ganz konkret Gegenvorschläge bringen und damit ja eigentlich ihre Ablehnung Gottes ein Stück weit aussprechen. Manchmal sind die Kinder auch vielleicht durch ihr Verhalten ein bisschen mit beteiligt, dass sie statt Schulaufgaben zu machen Bibel lesen. Das wäre natürlich schlecht. Man sollte beides machen, ordentlich arbeiten und die Bibel lesen und nicht die Bibel anstelle von etwas anderem tun. Es ist oft unverständlich, wo der Hass gegen Gott herkommt. Das ist wirklich nicht zu erklären. Oder dass ein Ehemann seiner Frau die Bibel vor die Füße knallt. Sagt, wenn ich dich wieder erwische, dann wird es schlimm bei uns. Wo kommt dieser Hass her? Oder dass Konfirmanden, die ganz liebe Leute sind, plötzlich über Gott spotten, obwohl sie keiner dazu aufgefordert hat. Sie tun es einfach aus sich heraus. Oder wenn bei einer Klassenfahrt ein Mädchen abends in der Bibel liest, dass dann plötzlich die ganze Klasse über sie redet und mit dem Finger auf sie zeigt. Woher kommt das? Das kommt aus diesem tief eingewurzelten Bösen, das in uns steckt, aus dieser Liebe, ohne Gott zu leben. Jeder von uns hat in sich eine ganz tiefe Sehnsucht, auf der einen Seite ohne Gott zu leben, und auf der anderen Seite hat er eine ganz tiefe Sehnsucht, mit ihm zu leben, weil er spürt, das wäre Leben. Damals wurde diese Einladung, zu dieser Hochzeit des Sohnes zu kommen, das heißt, für Israel mit Jesus zu leben, abgelehnt. Man hat sogar die Boten umgebracht, nicht nur Jesus, auch später den Stephanus und den Jakobus. Und dann ließ der König die Stadt der Mörder anzünden und die Mörder umbringen. Das heißt, Jerusalem, das seinen König kreuzigen ließ, wurde dann 40 Jahre später durch den Römer Titus dem Erdboden gleichgemacht. Damals sind mindestens 1 Million Menschen in Jerusalem umgekommen. Und es war ein ganz furchtbares Geschehen. Das Einzige, was noch übrig ist, ist heute die Klagemauer. Das heißt, heute wird immer noch geweint und auch gebetet in Erinnerung an dieses furchtbare Geschehen, das eine Folge davon war, dass sie ihren König abgelehnt haben. Ja, dann sollten, da die ersten Gäste nicht kamen, alle anderen von den Straßen eingeladen werden. Das heißt, nicht die Bürger, sondern die Fremden, die so vorbeizogen. Die sollten jetzt kommen. Die Fremden, das sind wir. Wir sind ja keine Angehörigen des Volkes Israel, aber wir sind eingeladen, an Jesus zu glauben. Und jetzt wiederholt sich das Spiel von Neuem. Ich finde es schön, dass viele Eingeladene heute kommen. Gerade in den letzten Tagen war ich in der Klostermühle und hatte Gelegenheit, dort mit Leuten zu sprechen. Da waren zum Beispiel Christen aus Madagaskar und aus Korea und aus anderen Ländern. Und gerade mit einer Koreanerin sprachen wir und sie sagte, ich vermute schon, dass es in unserem Land oder in unserem Gespräch wurde das ausgedrückt, dass es in Korea wahrscheinlich schon mehr Christen gibt als in Deutschland. Nicht von der Konfession her gibt es dort viel weniger, vom Herzen her. Und wir hatten bis vor kurzem hier einen Gast aus Nigeria. Überall in der ganzen Welt kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Heute haben wir einen Gast aus Indien, den wir auch herzlich begrüßen. unter uns. Wir freuen uns darüber, dass sie da ist, die mit singt in diesem Chor dort in Hausen. Es ist schön, dass aus der ganzen Welt Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Wunderbar. Sie lassen sich einladen und sagen, ja, ich will dazugehören. Aber dann wiederholt sich auch immer wieder die Tragödie, dass viele gerne über Jesus sprechen, aber sich nicht entscheiden. Es gibt wunderbar viele Möglichkeiten, an einem Leben mit Jesus vorbeizukommen. Eine Taktik, die man meistens selbst gar nicht durchschaut, das ist das Schlimme dabei, ist die, im Gespräch zu bleiben. Ich spreche gerne mit Ihnen weiter über das Thema, das war sehr gut. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses ständige im Gespräch bleiben, auf die Dauer gesehen, wenn da nichts anderes kommt, eine Ausflucht ist davor, sich nicht zu entscheiden für Jesus. Oder ein anderer, der hat eine andere Taktik, der sagt immer, ja, das ist richtig, prima, wie Sie das ausdrücken, aber, da gibt es doch Widersprüche, da ist mir mein Pfarrer auf den Fuß getreten, da haben mich zwei Christen nicht begrüßt, da hat die Kirche die Waffen gesegnet, angeblich oder wirklich. Und da man solche Widersprüche findet, sagt man, solange das so ist, kann ich mich auch nicht entscheiden. Es ist schlimm, dass viele diese Frage nach Gott in der Schwebe halten. Oder ein anderer hat diese Häschen in der Ackerfurche-Taktik. So ein Häschen in der Ackerfurche, wenn man da vorbeigeht, sieht man nicht. Es duckt sich auf der Erde, legt die Ohren an. Und erst, wenn man vorbeigeht und es vielleicht aufspringt, dann würde man merken, da ist es überhaupt. Das heißt, sie hören etwas von Jesus und sagen kein Wort dazu. Sie hören sich alles an, reagieren gar nicht und hoffen, dass man sie dann in Ruhe lässt. Gott lässt dich in Ruhe, wenn du es möchtest. Nicht für immer, aber eine ganze Zeit lang. Das Schöne ist aber, dass er dich einlädt. Und wir hatten gerade dort mit einem kleinen Kind zu tun, auch mit jungen Dame, schon fast 12 Jahre alt, die Christine Rebsch, die Tochter von dem Leiter der Klostermühle. Und als sie ungefähr mit 3 oder 4 Jahren gebetet hat, dass Christus in ihr Herz kam, 3 oder 4 Jahren, sie konnte also gerade richtig ganze Sätze formulieren, da hat sie gesagt, jetzt muss ich aber schnell wachsen, damit Jesus mehr Platz kriegt in mir. Ich finde das schön, dass schon so ganz kleine Kinder verstehen, dass sie eingeladen sind, mit Jesus zu leben. Und dass es heute auch viele gibt, die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, die ihm ganz bewusst sagen, ich gehöre zu dir. Vor kurzem hörte ich von einem jungen Mann, der heute auch unter uns ist, dass er sagte, ich habe mich im Sessellift für Jesus entschieden. Ich sagte, da ging es ohnehin schon nach oben, das war sicher eine gute Grundlage. Die meisten Leute werden wahrscheinlich Christ im Bett abends, wenn sie beten, überlegen sie, warum soll ich eigentlich mein Leben nicht Jesus anvertrauen? Und dann sagen sie, Herr Jesus Christus, ich will auch ganz zu dir gehören. Andere, von einem weiß ich, der stieg gerade in die Straßenbahn ein. Und dabei, er hatte schon über die Frage öfters mal nachgedacht, so beim Einsteigen sagte Herr Jesus, mit dir. Oder jemand anders, der saß auf dem Glockenturm und hat da über Verschiedenes nachgedacht und hat sich dann dort oben entschieden. Wahrscheinlich hat es bei ihm geläutet in einem anderen Sinn. Ich finde das schön, wenn Menschen mit Christus anfangen zu leben, weil sie sich selbst darüber freuen und weil sie merken, ich bin erwählt. Was ist eigentlich der Unterschied? Hier heißt es ja, viele sind berufen, weniger aber auserwählt. Was ist denn der Unterschied zwischen berufen sein und auserwählt sein? Viele sind berufen, weniger aber auserwählt. Ich denke, der Unterschied ist der, dass die Erwählten ihre Berufung angenommen haben. Der Unterschied zwischen Berufenen und Erwählten ist der, dass die Erwählten ihre Berufung angenommen haben. Und die anderen haben sie überhört oder wollten es nicht. Jeder unter uns, der heute Morgen hier ist, ist von Jesus berufen, mit ihm zu leben, sozusagen zu dieser Hochzeit zu kommen. Aber nicht jeder hat diese Berufung schon angenommen, hat gesagt, hier bin ich. An der Stelle kann man fragen, was hindert daran? Viele hindert der Beruf daran. Sie sagen, ich habe keine Zeit für Gott. Oh, sie werden die ganze Ewigkeit für Gott haben. Deshalb wäre es sicher gut, auch heute schon etwas Zeit zu haben für ihn. Andere sagen, ich bin so mit meiner Familie beschäftigt. Schön, Familie ist wichtig, aber nicht wichtiger als Gott. Wenn Gott einlädt, wer schreibt dir die Entschuldigung, dass du nicht kommen musst? Wenn Gott einlädt, wer könnte dir eine Entschuldigung schreiben, dass du nicht kommen brauchst? Sicher nicht deine Mutter und vielleicht auch nicht du selbst. Ich denke, heute sind es noch dieselben Gründe, die die Leute abhalten davon, an Jesus zu glauben. Es ist die Arbeit, es ist der Besitz und es ist die Familie und bei manchem auch der Hass gegen Gott. Und jetzt kommt etwas ganz Schwieriges, was ich sage. Manchem hilft der Herr durch Verlust zum Wesentlichen. Manchem hilft der Herr durch Verlust zum Wesentlichen. Ich war in einer Familie zu Gast in Amerika, bei einem Mann, der 52 Jahre alt war. Er hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Und er sagte, wenn ich keinen Herzinfarkt gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nie zum Glauben gekommen an Jesus. Warum? Es war so ein Mann, der alles konnte, dem alles zuflog, der hatte eine Allround-Begabung. Und er sagte, ich dachte, ich bin einer, der alles machen kann. Und jetzt erlebte ich plötzlich keineswegs, sondern er musste seinen Beruf aufgeben und mit knapp 50 Jahren Frührentner werden. Und da war er bereit, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Manchem hilft der Herr durch Verlust zum Wesentlichen. Das muss nicht so sein, aber manchmal läuft es in diese Richtung. Dass er einfach sieht, was bisher Inhalt war, ist es nicht mehr. Was ist eigentlich mein Inhalt? Könnte es nicht Jesus sein? Es wäre schön, wenn unter uns viele Jesus Christus ihr Leben anvertrauen und sich einladen lassen zu dieser himmlischen Hochzeit des Sohnes. Die Geschichte sagt hinterher noch, dass bei den Gästen einer war, der kein Hochzeitskleid anhatte, und er wurde dann rausgeworfen. Das heißt, du kannst zu Jesus kommen, wie du bist, aber du kannst nicht so bleiben, wie du bist, sondern er möchte dich verändern. Und derjenige, der da ohne Hochzeitskleid kam, der sagte praktisch, ich bleibe so, wie ich bin. Gott soll zufrieden sein, dass er so wunderbare Leute wie mich findet. Und das klappte nicht. Er verstummte, er sagte gar nichts mehr. Ich finde das erstaunlich. Heute haben Leute so viele Argumente gegen Gott oder gegen die Bibel. Ich bin überzeugt, dass in Zukunft, wenn sie Gott begegnen, sie nur verstummen werden. Dass all die Diskussionen, ehe sie überhaupt angefangen haben, schon zu Ende sind. Vor Gott wird jeder Mund verstummen. Da wird keine Entschuldigung mehr aufkommen, weil man merkt, es hat keinen Sinn. Und deshalb wäre es schön, sich heute Christus anzuvertrauen, heute sozusagen das Hochzeitskleid zu bekommen. Was könnte das Hochzeitskleid sein? Ich denke, das Hochzeitskleid bedeutet, dass Christus mein Leben durch Vergebung reinigt. Das ist jetzt ein theologisches Wortspiel, aber ein wichtiges. Man wird dadurch Christ, dass Christus in das Leben kommt. Das heißt, Christus in mir macht mich zum Christen. Aber jetzt geht es weiter. Wenn Christus in mir ist, bin ich auch in Christus. Das muss ich erklären. Christus in mir macht mich zum Christen. Ich bitte ihn, lebe in mir. Und wenn er in mir lebt, dann bin ich auch in Christus. Das heißt, er umgibt mich von allen Seiten, sodass Gott, wenn er mein Leben betrachtet, seinen Sohn um mich herum sieht und sagt, er ist okay, den nehme ich an, denn mein Sohn ist vollkommen. Ich verglich das und vergleiche das mit diesem versilberten Löffel. Im Innern ist irgendein Metall, außen herum nur Silber sichtbar. So bin ich in Christus, Gott sieht nur seinen Sohn an mir, obwohl er genau weiß, dass in mir selbst natürlich manches steckt, was nicht in Ordnung sein mag. Und das wäre dieses Hochzeitskleid, in Christus zu sein, weil ich ihm mein Leben anvertraue. Und diese Leute nimmt Gott an. Die Frage ist, wo bist du in der Geschichte? Bist du einer, vielleicht weil er Jesus kennt, der andere einlädt? Ich finde es schön, da darf man alle mitbringen. Ein Ehemann, Ehefrau, Kinder, Großeltern, Enkelkinder. Alle können kommen. Bist du einer, der einlädt? Bist du einer, der die Einladung abgelehnt hat? Bist du einer, der mitkommt? Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn du weißt, ich bin erwählt und ich gehöre zu Jesus. Amen.